zurück aus unserer Sommerpause. Die hat etwas länger gedauert, wahrscheinlich dann nicht mehr als vorher. Aber viel Spaß mit einer Folge von uns. Mein heutiger Gast ist Nora Fütterer. Sie ist gelernte Köchin, lebt und arbeitet in Stuttgart und hat nicht nur ein Catering-Unternehmen, sondern ist gerade dabei, einen Stuttgarter alten Kneipenklassiker zum neuen Leben zu erwecken. Wie das funktioniert, wie es dazu kam, wie das so ist, in der Bauphase live dabei zu sein und was Nora sonst noch bewegt, hört ihr in der nächsten Stunde. Euch viel Spaß!
Herzlich willkommen. Nein, ich wollte nie mit so. Ich beginne immer mit so, aber ich lasse es jetzt auch einfach. Das ist mir egal. So ist halt so. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chef Secrets. Und ich möchte euch heute mit auf eine Reise nehmen. Wir waren die letzten Male ja ziemlich im Norden verhaftet und heute reisen wir mal in den Süden. Und zwar möchte ich euch mit auf eine Reise nehmen nach Stuttgart. Und die heutige Folge steht ein bisschen unter dem Motto Die Dame vom Grill, wenn ich das so sagen darf. Denn die liebe Mora, die mir gegenüber sitzt, ist ja schon ein wenig grillverhaftet. Aber wer Mora noch nicht kennt, möchte ich euch die einmal kurz vorstellen. Und Mora, tu mir den Gefallen, ich bin ja auch nicht allwissend. Dieses Google weiß auch immer nicht alles. Wenn ich Scheiße erzähle, dann ne, sag's
richtig,
einfach.
Richtig, ja.
Gut, wo fangen wir an? Fangen wir da an, als dein Licht der Welt erblickte, sozusagen. Du bist am 29.06.89 geboren, also sprich jetzt 29,
ne? Ja, das wollte ich korrigieren, aber ja, tatsächlich. Tatsächlich, ja, der letzte 20er ist das, der letzte 20er. Dann kriege ich eine Midlife-Crisis.
Nein, ist nicht schlimm. Die 30, das hört sich auch nur hart an. Ja. Aber Mora, bevor wir anfangen, möchte ich mit dir was Neues in den Podcast einfügen, und zwar müssen wir uns ein Safe-Word überlegen. Nicht, weil wir jetzt gleich körperlich eskalieren, sondern du entscheidest, wann die Folge heute vorbei ist. Und dafür brauche ich ein Safe-Word von dir. Wenn du dieses Safe-Word sagst, ist quasi damit der Podcast auch vorbei.
Okay, Markus. Mhm. Wir nehmen als Wort auf jeden Fall das Wort Penis. Das kennt jeder. Jeder kann damit was anfangen. Und jeder weiß auch, dann ist es vorbei.
Was ein Penis ist. Genau. Sehr schön. Vielleicht sollten wir auch eine Sonderfolge machen irgendwann mal.
Wir könnten dann auf jeden Fall jetzt auch, also danach dann über die Sexualdebatte in der Gastronomie sprechen, weil ich jetzt auch das Wort Penis benutze. Vielleicht fühlt sich da jetzt der eine oder andere Mann auch angegriffen.
Wegen seines Penis. Okay, lass uns da gleich drüber reden. Kurz noch, was ich zu dir gefunden habe. Die Liebe zum Essen kam durch deine Mama, Großmutter und deine Tante. Bei euch wurde immer frisch gekocht. Dein Kindheitsessen, was ich sehr freaky finde, Nudeln mit Zunge und Madeira-Soße, gab es in meiner Kindheit nicht. Du hast einen Hauptschulabschluss. Deine Stationen waren das Restaurant zum Zauberlehrling. Haben die eigentlich auch, ist das in Stuttgart mit der Kochschule?
Ja, genau. Ja, okay, die haben so ein Designhotel, ja.
Ja, okay, dann kenne ich das auch. Mhm. Dann warst du zum Hirschen im Fellbach in der Zirbelstube. Und seit 2012 hast du unter Mo-Cuisine dein Catering für Messen, Grillseminare, Hochzeiten und so ein Kram. 2018 dein erstes Buch über Grillen.
Richtig, ja.
Da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, weil mit Grillen verbinde ich ja immer Fleisch, aber bei dir ist das ja wie alles irgendwie immer ein bisschen anders. Genau, dann möchte ich die Chance nutzen, dich kurz mal aus meiner Sicht wiederzugeben.
Da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Gespannt. Okay. Vor allem muss ich es lesen können, wer mich kennt. Ich habe eine unglaublich gute Schreibschrift. Was ganz lustig ist, wenn man das so ein bisschen googelt, wann man geboren ist und überhaupt, dein Element ist lustigerweise Feuer.
Aha.
Mhm, ganz gut erwähnt.
Okay.
Du bist ein Familienmensch, du bist hilfsbereit, du bist fürsorglich, manchmal sogar so ein bisschen wie so eine Mutti.
Sagt das Google oder sagst du das jetzt über mich?
Das sage ich.
Okay.
Das sage ich. Trotzdem relativ zielstrebig. Dann ist dir auf jeden Fall wichtig, Essen ist nicht ganz so wichtig, aber wenn du auf Getränke verzichten musst oder warten musst, das geht nicht. Nee. Aber ähnlich ist es bei Essen. Ich glaube auch, wenn du auf Essen warten musst,
wenn dann kommt irgendwann mal... Wenn ich tatsächlich richtig Hunger habe, dann kriege ich immer schlechte Laune. Das ist tatsächlich so. Ich sage zwar immer, das stimmt nicht, dass ich schlechte Laune habe, aber in dem Moment rege ich mich auch schon wieder auf, weil ich habe Hunger. Ja. Aber auf Getränke zu warten sehr, sehr lange, das ist halt Durst, ist echt ein Problem.
Ja, Durst. Ich glaube auch, Hunger kann man besser wegdrücken wie Durst. Durst
ja.
ist schlimmer.
Ja.
Ja, das stimmt definitiv. Du hast aus meiner Sicht eine schnelle Auffassungsgabe, bist neugierig, kontaktfreudig, praktisch und bodenständig veranlagt. Und natürlich gibt es auch immer eine Kehrseite davon. Ein bisschen sprunghaft.
Aha.
Ein bisschen nicht immer der Norm entsprechend.
Ist das negativ jetzt
ja,
oder
das
ist was? Nicht,
das kann man negativ wie positiv auslegen, das musst du ja entscheiden. Ja, das war es eigentlich schon.
Da bin ich auf jeden Fall sehr froh drüber, dass die zwei Negativpunkte, wo ja nur einer negativ davon war, die positiven das auf jeden Fall überwogen haben. Glaube ich.
Ja. Entspannt, entspannt.
Entspannt, entspannt. Immer alles entspannt, ja.
So. Wenn man dich nach deiner Philosophie fragen würde, was ist deine Philosophie?
Also meine Philosophie, also im Beruflichen, das ist ganz schwer. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, tatsächlich, weil ich ja auch noch nie es geschafft habe und das auch gar nicht möchte, so eine Linie zu fahren und sowas. Philosophie ist vielleicht auch das falsche Wort, ich weiß das gar nicht. Ich bin tatsächlich alles, was jobtechnisch angeht, ein unfassbarer Teammensch.
Mhm.
Von daher kann man sagen, die einen sagen vielleicht Philosophie ist, weiß ich nicht, Van Gogh an der Decke zu haben, keine Ahnung, oder den selbst zu malen, aber ich habe keine Philosophie. Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Mir ist das immer ganz wichtig, dass das Zwischenmenschliche passt und dass das funktioniert.
Mhm.
So als... Aber Philosophie? Markus, was ist deine Philosophie?
Ich kann das schlecht sagen, weil ich habe ja kein eigenes Restaurant.
Ja, sonst ist das ja...
Aber
ja.
Es ist ja, ich meine, das ist ja auch, bin ich ja ehrlich, auch so eine Standardfrage. So, ne? Ja. Warum tust du das, was du tust? Warum machst du das? Tralala,
also ich tue tatsächlich, das kann man glaube ich schon sagen, ich tue Dinge, wie ich sie tue, weil ich davon überzeugt bin, weil das größtenteils funktioniert. Manchmal geht es auch in die Hose, aber dafür muss man halt leben. Ich habe natürlich schon auch einen gewissen Anspruch und ein gewisses Ego. Also ich bin schon jemand, der das sehr schlecht wegstecken kann, wenn was nicht gut ist.
Mhm.
Damit komme ich nicht gut klar. Das heißt, das ist natürlich schon jetzt auch mit dem neuen Laden hier in Stuttgart, wo wir später wahrscheinlich drauf kommen. Es ist natürlich ein gewisser Anspruch da und der muss erfüllt werden. Der muss aber für mich erfüllt werden. Ne?
Also, okay. Also schon eher deine Erfüllung, also dein Standard, deine Benchmark muss erfüllt sein und dann
ja.
bist du glücklich.
Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht so unüblich, ne?
Also nee, ich kenne das. Also bei mir ist das ähnlich, aber das musste ich halt auch lernen. Und wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch, also wir sitzen ja vorher, sitze ich ja immer mit jedem Gast von uns ein bisschen zusammen. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich mich nicht traue, einen Laden aufzumachen, weil ich die Befürchtung habe, dass mein eigener Anspruch an mich und auch an mein Team einfach zu hoch ist. Weil da unglaublich viele Sachen halt für mich eine Rolle spielen, über die man sich gar nicht Gedanken macht, ob das jetzt irgendwie solche Sachen sind, wie kann ich meinen Gast führen im Restaurant, was macht eigentlich Beleuchtung mit meinem Gast, was macht die Wandfarbe mit meinem Gast, was macht der Tisch mit meinem Gast. Alles das, was wir eigentlich ja unbewusst wahrnehmen, aber ja. das kann man ja auch steuern. Warum fühle ich mich in einem Restaurant wohl? Klar, das eine ist das Personal, was mich irgendwie annimmt, als Gast wahrnimmt, was irgendwie mir einen schönen Abend versucht zu bereiten. Aber wenn der Raum einfach zu hell ist und ausgestattet ist wie eine Bahnhofshalle, dann kann der Service noch so geil sein. Das
ja.
wird kein cooler Abend.
Nee,
und das sind halt bei mir so Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Bisschen Form, Farben, Besteck, Gewicht von Besteck, ähnlich solche Sachen, was halt eigentlich totaler Autismus ist. bis hin zum Schluss bin ich gerade dabei, einen Workshop zu entwickeln, wo es darum geht, aufgrund medizinischen Wissens den Menschen anzusehen, was sie für Typen sind. Das ist total freaky.
Das ist tatsächlich ein bisschen freaky. Ich muss ja sagen, ich bin ja immer jemand, ich bin sehr namensbezogen.
Mhm.
Es gibt gewisse Namen, wo ich immer sage, nenn dein Kind einfach nicht Eva.
Das ist
einfach nicht, weil die haben irgendwo alle den gleichen Charakter.
Das ist
eine ähnliche Geschichte.
Das ist so. Ich befasse mich jetzt seit einem guten halben Jahr mit dem Thema. Und es ist lustigerweise, hat dieser Professor, der diese Workshops gibt und diese Trainings, unter anderem eben auch diese Behauptung aufgestellt, dass du deinen Namen nicht von ungefähr bekommst. Und was ich sehr krass fand, und das war das Erste, ich bin ein Mensch, ich muss das, du kannst mir viel erzählen, ich kann auch viel lesen, ich akzeptiere es dann aber erst in meiner Welt, wenn ich es selber erlebt habe. Und das erste Zusammentreffen mit diesem Prof war halt, der hat mich 20 Sekunden angeguckt, wir haben uns nie vorher gesehen, ich kenne diesen Menschen wirklich nicht. Und wir haben uns, er hat mich 20 Minuten angeguckt aus verschiedenen Blickwinkeln und hat mir dann Sachen über mich erzählt, Charakterzüge, Wesenseigenschaften, die Freunde und Familie von mir kennen. Klar, meine, jeder von uns weiß irgendwie, wie tickt mein Team, was kann der gut, was kann der schlecht, ist, ne, ist das mehr der Praktiker, ist das mehr der Kreative, und das kann man ja im Freundeskreis genauso. Bis hin zu einer Sache, wo es dann um den Arbeitsteil ging, den ich sehr krass fand, weil man mir anscheinend dann ansieht, dass immer was Neues passieren muss.
Ach, schön.
Schön. Fand ich sehr krass. Also, ja. Es ist eine total spannende Sache, es ist auch total freaky.
Ja.
Aber die Idee ist halt da dahinter, irgendwie was draus zu bauen, was es dir im Service halt einfacher macht. Meine, manche haben das Gespür ja, die wissen, na, die wollen ihre Ruhe haben.
Ja, und manche haben
der
es
Rest
halt nicht.
Ist, die sind.
Genau, und manchmal ist es nicht. Nee. Aber was man zu diesem Anspruch, glaube ich, auch sagen kann, ist, ich habe das früher, glaube ich, auch falsch gemacht tatsächlich, weil ich auch immer der Meinung war, das Personal und die Leute um mich rum, die müssen alles so umsetzen können, wie ich das ja auch mache oder kann. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das kann, dann kann das ja jeder andere auch. Wo ist das Problem?
Ja, richtig.
Und das habe ich ganz, ganz lange habe ich das falsch gemacht, weil das ist die falsche Denkweise. Weil das Ding ist natürlich, als Chef solltest du... Du solltest immer die 100% haben, aber du kannst nicht erwarten, dass dein Mitarbeiter das so macht, wie du das machst. Weil, also verstehst du, was ich sagen möchte? Die müssen nicht perfekt sein. Sie müssen es einfach nicht. Sie müssen gut sein, aber sie müssen nicht perfekt sein. Und sie müssen vor allem nicht so sein wie du. Weil dazu bist du ja nochmal Chef und deshalb bist du auch nochmal Vorbild und deshalb bist du ja auch nochmal vorne dran. Ja. Und wenn jeder in deinem Laden so gut wäre wie du,
dann hätten sie alle,
dann hätten sie alle eingelehnt. Ja. Genau, ja. Genau.
Richtig.
Ja.
Du hast ja ein Catering-Unternehmen und jetzt der große Schritt in was Neues, weil wir sitzen in einer unfertigen Küche, in einer unfertigen Gastronomie-Küche. Mitte September geht's los?
Ich hoffe, dass es Mitte September tatsächlich losgeht, weil wir ja hier in einem geschichtsträchtigen Objekt von, ich glaube, 1860 oder sowas sitzen.
Okay.
Das heißt, diese Bauphase zieht sich. Wir hätten eigentlich schon offen, seit Mai.
Ja, das ist ja wie immer. Das
Aber wir sind, also ich bin guter Dinge. September machen wir auf. Ja, und der Schritt dazu war tatsächlich, war schon immer, ich wollte immer was Eigenes haben, aber ich wollte nie ein Restaurant haben. Dazu denke ich zu wirtschaftlich. Ich glaube, das ist tatsächlich das größte Ding. Vielleicht hört mich der eine oder andere Gastronom auch, der sein Konzept nur auf Speisen ausgelegt hat. Der weiß vielleicht, was ich sagen möchte. Aber das war schon immer ein großer Traum. Und das ist auch mit dem Catering natürlich jetzt hier mit dem Champatius, habe ich eine Homebase, ne? Ich habe eine Homebase, ich kann hier alles machen. Ich kann hier das Catering rausmachen, ich kann hier Kochkurse geben, ich kann hier Veranstaltungen machen und habe eine geile Kneipe mit einem geilen Essen.
Mhm.
Ja.
Aber das ist auch, ich meine, wenn man die uns zuhören, die aus Stuttgart und Umgebung kommen, ich komme jetzt nicht aus Stuttgart, aber selbst ich habe mitgekriegt, dass die Fußstapfen und die Erwartungshaltung für Schlampazius ist ja schon, es ist ja schon ein alteingesessener Laden. Ich meine, das war früher mal irgendwie so eine sehr linksorientierte Kneipe, aber das ist so ein bisschen auch eine Institution hier.
Genau, genau. Also die Fußstapfen sind sehr groß. Ich sage jetzt mal vom gastronomischen Know-how auf gar keinen Fall. Mhm. Aber von der Erwartung der Leute weiß das einfach, der Schlampazius gibt es seit über 45 Jahren. Das heißt, hier gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, die hier sehr, sehr viele Jahre sehr viel Zeit drin verbracht haben. Mhm. Und dann auf einmal war der Knackpunkt, das Champazius gibt es nicht mehr, das wird kernsaniert. Das heißt, die ganzen alten Couchen, alles, was hier irgendwie drin stand, ist weg. Ne? Mhm. Deshalb ist das natürlich ein sehr schmaler Grat gewesen. Nehmen die denn Leute das an? Das wird, ich merke, wenn wir aufmachen oder nicht. Und dann nehmen sie es nicht an. Ich habe den großen Vorteil, dass ich selber hier über 10 Jahre Bier trinken war. Und der Vorbesitzer mich auch sehr ins Herz geschlossen haben und hat und er sehr, sehr glücklich darüber ist, dass ich diesen Laden weiterführe und das auch kommuniziert an viele, viele, viele Stammgäste.
Ja.
Und ich glaube, da gehen wir sehr positiv ins Rennen. Das macht ja auch viel aus, ne?
Ja,
man
definitiv.
Könnte auch negativ kritisieren.
Wenn du vorher schon irgendwie kaputt geredet wirst, dann...
Ja, und es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der natürlich, Kritik ist immer da, ne? Und der da auch schimpfen wird und sein altes Sperrmüllsofa vermisst.
Ja.
Das wird sicherlich geben. Aber da kann man ja auch immer tatsächlich das auch sagen, das Haus musste auch saniert werden. Das darf man nicht vergessen, das wissen die wenigsten, keiner weiß das eigentlich. Das Haus musste saniert werden, okay, weil das Haus war kaputt. Sonst würde das einfach, wäre das wahrscheinlich einfach abgerissen worden in 5 Jahren.
Okay.
Ja, das heißt, ja. Also von daher ist das ja glücklich gelaufen eigentlich.
Also sozusagen eigentlich eine Rettung.
Ist tatsächlich, ja. Die haben die Reißleine gezogen, haben das Ding saniert und sie haben es sehr, sehr schön saniert, finde ich, mit sehr viel Herzblut und Aufregung, Nerven. Und ich glaube, dass das auch für die Stammgäste, ich sage jetzt mal die Ü70-Generation, die hier sehr, sehr lange verbracht hat, ich glaube, dass die auch hier wieder ihr Bier zu Hause finden.
Ja, ihr Bier zu Hause. Das ist auch schön. Was erwartet mich dann hier?
Markus, wenn du kommst, ja, dass du komme, Dessert du hast. Also,
danke.
Dachte ich jetzt eigentlich.
Ein Plätzchen für also, was Süßes ist immer.
Ja. Was dich erwartet, außer dass du Dessert machst, ist auf jeden Fall, also wir bleiben eine Kneipe, wir werden kein Restaurant. Ganz, ganz wichtig ist, das ist hier auch für den Stuttgarter Osten ganz wichtig, hier gibt es nichts. Also hier gibt es ganz viel, aber das sind alles so Spelunken und Spielautomatenkneipen. Und das Viertel schreit seit ganz, ganz vielen Jahren, dass hier was passiert gastronomisch. Okay. Das passiert jetzt. Das heißt, mir ist das sehr wichtig, das wird hier ein Treffpunkt werden für alle. Für die Familien, für die Omis, für den Studenten, für den Börsentypen, wer auch immer. Hier ist jeder herzlich willkommen, solange er sich benimmt. genau, dann bleiben wir Kneipe. Wir werden eine gute Küche haben, aber klein gefahren, eine kleine Karte, die immer wieder wechselt, die regional ist, die frisch ist, die lecker ist. Ich möchte gerne wieder ein bisschen zurück zu unserem Ursprung, zu unserem Handwerk. Es liegt aber auch ein bisschen darum, weil diese ganzen Burger- und Pizzabuden, mir hängt das alles im Hals raus. Kriegst du an jeder Ecke inzwischen. Die sehen auch alle gleich aus.
Ja.
Das finde ich ganz faszinierend.
Dass ja, das ist ja alles sieht gleich aus. Ich meine, um einen geilen Burger zu machen, muss ich jetzt nicht 3 Jahre lernen.
Nee, aber die meisten Burgerbuden werden ja deshalb auch von Leuten betrieben, die mit Gastronomie noch nie irgendwie in Kontakt gekommen sind. Ne?
Gut, das stimmt. Das,
ja. Nein, ja. Wir werden hier tatsächlich ein bisschen back to the roots geben. Wir werden ganz, ganz viel wieder einwecken. Das Thema einwecken, okay, wie die Oma das gemacht hat, ist komplett verloren gegangen. Also,
das nennt man ja neudeutsch fermentieren.
Ja, da werden wir uns tatsächlich sehr, sehr stark darauf konzentrieren, weil da kannst du mega tolle Sachen machen und du hast immer ein gutes Produkt über eine sehr, sehr lange Zeit. Das macht es ja auch und es macht es ganz vielen Leuten auch einfacher.
Ja.
Die arbeiten und der Gast ist happy und ich möchte gerne auch wieder nicht geile Schmorgerichte haben. Ich möchte auch mal Königsberger Klopse haben, eine geile Roulade, das kriegst du alles nicht mehr. Das ist mir ganz wichtig, dieses... Wir Köche, wir haben alle mal ein gewisses Handwerk gelernt und inzwischen ist ja alles so fancy und hoch und wir bauen Türmchen. Ich mache das auch manchmal gerne, aber privat, muss ich sagen, vermisse ich das total, dieses, ich würde gerne einfach mal gut und klassisch essen gehen. Und da rede ich jetzt nicht von Kirschspätzle und Zwiebelrostbraten, sondern was denn passiert, Leute?
Nee,
könnt ihr kein geiles Schmorgericht einfach mal machen? Also, verstehst du?
Du, ich glaube, das ist auch so der nicht der Ursprung, aber ich glaube, das ist ein Wunsch von ganz, ganz vielen von uns Köchen. Weil, ich meine, wenn ich jetzt mal grob schnell so alle Köche und Kollegen durchswipe, die ich kenne, wenn ich sagen würde, kommt her, weil es gibt Ochsenbäckchen, ich meine, dann klatschen wir alle in die Hände und freuen uns schon mal einen Keks, weil geil, Ochsenbäckchen, guck mal, ein Highlight.
Ja.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und klar, warum macht es keiner mehr, ist, glaube ich, auch so der Gedanke, weil halt, man, es frisst ja in Anführungsstrichen keine Zeit. Ich muss ja jetzt nicht 5 Stunden beim Schmoren daneben stehen und gucken, dass da was passiert. Es ist, glaube ich, einfach auch eine gewisse Form der Faulheit, zu sagen.
Ja, boah, das kann sein. Dann ist natürlich viel kaputt gegangen, weil natürlich einfach ganz, ganz viel inzwischen in diese Convenience-Schiene geht, weil es halt Personalkosten einspart und so weiter und so fort. Das muss man schon nicht finden. Ja. Das ist so eine ganz ehrliche Geschichte, das muss man einfach sagen. Selbst in Stuttgart, das ist die Landeshauptstadt des Schwabens und hier kriegst du, ich sage es mal, irgendwie in 70% aller Gastronomie kriegst du halt Fertigspätzle.
Ja, hatte ich vorhin auch, bevor ich hierher gekommen bin.
Finde ich immer hochdramatisch, aber gut.
Ne?
Da hat sich ganz, ganz viel geändert. Deshalb, ich glaube, es ist einerseits es ist, diese Wirtschaftlichkeit, dann ist es ein bisschen Faulheit und ich glaube auch, dass es ganz viele Leute, tatsächlich, das ist nur eine Vermutung von mir, ganz viele Kids einfach gibt, die das in ihrer Ausbildung auch einfach nicht mehr so lernen. Ne? Einfach diese Klassiker zu machen und die auch geil zu machen.
Ja.
Ich glaube, dass vielleicht lernt man das halt nicht mehr in allen Betrieben auch einfach. Weil halt oft Beutel auch einfach aufgerissen
werden. Ja.
Oder dann geht schon wieder so in die gehobene Gastronomie, die dann auch wieder gerne, die machen ja auch nochmal geile Schmorgerichte, gar keine Frage, aber es geht ja nicht nur um Schmorgerichte. Was aber schon wieder so fancy ist, ich finde, diese Grundbasis fehlt immer ganz oft. Diese Grundstruktur einfach. Ne?
Ja. Aber dann ist das ja quasi auch so ein bisschen so von Mutti und Großmama und Tante vorgegeben, die Küche der Mora-Fütterer.
Ist es tatsächlich, ich bin sehr, sehr stark geprägt tatsächlich von meiner Mutter und meine Mutter wiederum ist sehr, sehr stark geprägt von ihrer Tante. Mhm. Was ich total geil finde, weil es gibt so ganz, weil wir tatsächlich so Familiengerichte auch haben, ne? Also Familienrezepte.
Ja.
Die meine Tante, meine Mutter gegeben hat, meine Mutter mir die wieder beigebracht hat, auch meinen Brüdern und so, wir können die alle kochen. Das ist total geil. Und ich bin da sehr, sehr geprägt. Dadurch kommt tatsächlich aber auch dieses, ich esse ja Fleisch sehr, sehr gerne, aber ich koche sehr, sehr viel Gemüse, auch privat. Aber das kommt tatsächlich aus diesem Familiending, weil bei uns gab es nicht jeden Tag Fleisch. Das war so eine Besonderheit. Aber meine Mutter hat halt unfassbar geile vegetarische Gerichte immer gemacht.
Okay.
Als Kind hast du nicht drüber nachgedacht. War lecker, war gut und dann eben, also nee, aber ich bin sehr, sehr geprägt tatsächlich von meiner Mutter, das muss ich schon sagen. Es gibt auch Gerichte, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe und sie einfach nie so gekocht habe, sondern sie immer so gekocht habe, wie meine Mutter sie gekocht hat. Bis heute noch.
Aber wenn du sagst, das beißt sich ja, also in meinem Kopf beißt sich das gerade, wenn du sagst, du isst gern Fleisch und verarbeitest auch gern Fleisch, wie kommt man denn dann auf die Idee, ein vegetarisches Kochbuch zu schreiben? Also nicht mal Kochbuch, ein Grillbuch. Ich meine, ich bitte dich, grillen
ist für mich. Was soll das?
Das ist, ja, wirklich, das ist eine Kerle-Domäne. Ja, es sind immer die Bären am Grill, egal an welchem. Auf dem Grill gehört für mich immer Fleisch und ich glaube, da geht es vielen so. Ja. Und was zum Teufel hat diese Frau hinterm Grill zu suchen? Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Fürchterlich. Jo, also das sind ja, also das Grillen und das Buch, das sind tatsächlich zwei verschiedene Themen. Das Buch ist relativ einfach erklärt, dass der Verlag mich angefragt hat, ob ich Interesse habe, ein vegetarisches Grillbuch zu schreiben. Ich hatte mir das überlegt, ich fand das gut, weil ich das als mehr Herausforderung auch gesehen habe, wie ein Fleischgrillbuch zu machen. Ein Fleischgrill, das gibt es wie Sand am Meer. Da gibt's ja, da brauchst du nichts mehr schreiben. Da ist es alles geschrieben. Ne? Und vegetarisch dachte ich, oh, das ist eigentlich ein geiles Ding, diese ganzen Rezepte zu machen. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich hoffe, dass das Buch, glaube ich, auch ganz guten Anklang findet. Aber das ist tatsächlich, das ist eine relativ nüchterne Geschichte. Der Verlag hatte da Interesse dran, hat gefragt, ob ich das machen kann. Ich habe das gemacht, ich fand es herausfordernd. Genau. Und das Grillthema, da ist das, ja, da hast du natürlich recht, hinter den Grills stehen immer die großen kräftigen Kerle. Und dann gibt es halt auch noch mich. Und ich habe das aber vorher hier in unserer anderen Live-Schalte auch gesagt. Das Schöne ist, euch gibt's alle. Das ist ganz toll. Und mich gibt's auch. Und ich habe einen Vorteil. Ich bin einzigartig. Weil ich kann kochen und grillen. Weil ich verstehe auch nicht, warum man nicht beides... Entschuldigung. Ein Grill ist ja auch nichts anderes wie eine Hitzequelle. Ob ich das jetzt auf dem Herd mache oder auf dem Grill mache oder im Backofen mache, das ist nur so ein kleiner Tick im Gehirn. Den muss man
von
halt...
Vom Grundding ist es das Gleiche.
Genau, man muss halt in der Lage sein, Feuer zu machen, aber auch das ist nicht so schwer.
Ja, das kann auch nicht jeder.
Ja.
Da gab es einige Sendungen, einige Fernsehsendungen,
kennt. Aber wir reden darüber jetzt nicht, Markus, wir reden darüber nicht.
Nein. Ja, aber du siehst, wie schwer auch das ist, wenn gestandene Sterneköche damit einfach in die Verzweiflung getrieben werden, dass sie einfach mal Feuer anmachen müssen.
Ja. Obwohl ich mir, wenn ich sowas sehe, auch immer denke, ich glaube, dass sie auch eine Jugend verbracht haben, wo die einfach nie zu irgendeinem See gefahren sind und sowas mit dem Lagerfeuer gemacht haben. War anders kann ich mir das immer nicht erklären, weil jeder, der so ein bisschen groß geworden ist, dass man halt noch Feuer gemacht hat und Bierchen getrunken hat und so, da hat das ja jeder mal machen müssen.
Ich meine, Stockbrot gab es in jeder Kindheit gefühlt.
Ja, aber ich glaube, wenn man das selber halt nie gemacht hat, dann kriegt man im Erwachsenenalter halt das Ding auch nicht zum Brennen. Ja. Nein, aber das ist tatsächlich, wo ich das immer, dieses Grill-Ding, das möchte ich immer gerne so ein bisschen, also nicht korrigieren oder sowas, also ich grille gerne, ich finde das auch alles sehr gesellig, aber ich sage immer gerne dazu, ich bin keine Grillerin, ich bin Köchin, das finde ich immer ganz wichtig,
okay.
Weil es gibt ja ganz viele Griller und mit denen möchte ich nichts zu tun haben.
Ja, aber gut, aber es gibt ja auch keine, also zumindest kenne ich keine Frau, die grillt.
Es gibt tatsächlich so drei, glaube ich, die das machen. Das sind aber auch keine Köchinnen. Das sind, wenn ich das richtig... Die haben sich das halt irgendwie hobbymäßig so angeeignet und sowas. aber ich sage jetzt mal so auf dieser professionellen Basis. Ja. Ich mache das ja auch im Catering, dass wir ja gerade Hochzeiten, das ist ein Riesenthema, Hochzeit wird ja immer Barbecue, ne? Ist ja, mache ich das ja auch. Und da gibt es tatsächlich, ich glaube, keine zweite Frau, die das tatsächlich, ich weiß es nicht, die das macht.
Also ich wüsste keine. Wie
das professionell in der Gastronomie tatsächlich umsetzt. Keine.
Wobei ich Barbecue bei Hochzeiten auch irgendwie schade finde.
Ich muss immer sagen, ich finde das ja geil, ne, wenn da ein Menü serviert wird und sowas. Und dieser Kleid finde ich aber
find genau. Gut. Für mich ist eine Hochzeit, da will ich irgendwie Tamtam und Bam und Service und geile angerichtete, gut, das spricht vielleicht auch der Koch, aber dann will ich geile angerichtete Teller und dann sollen die in der Küche Gas geben und zeigen, was sie
drauf haben. Ganz viel über das Barbecue, wo ich immer sagen muss, was wir ganz, ganz viel machen, ist, dass wir das kombinieren, weil du kannst ja auch einen arschgeilen Teller machen, der vom Grill kommt, weißt du, ich meine? Also das geht. Manchmal habe ich ein bisschen Nerv, weil der Aufwand dahinter ein bisschen höher ist. Das, aber ich kann nicht verstehen. Hochzeiten ist
ja auch aber mal, ich will bitte.
Aber das ist.
Ich muss erstmal auch jemanden finden, der mich heiratet, davon abgesehen. Aber, und ich hoffe, die ist dann auch mit mir konform, dass ich bitte keine Bratwurst und
Pansteak vom
Grill haben will. Echt nicht. Das so, uff. Oder es ist wirklich so eine nicht Assi-Hochzeit, aber so eine richtige Outstanding-Hochzeit mit
ja, wo man
Dosenbier sagen muss, also, und irgendwo einen Grill hingestellt und
oh, das finde ich ja schon geil.
Auch nur irgendwie so die engsten Freunde, Familie und du bist irgendwo, hast von mir aus so einen freien
ohne Dresscode, ohne nichts, ne?
Scheißegal, zieht an, was ihr wollt, fühlt euch wohl, wir haben machen uns einen geilen Abend. Ach ja, PS, wir heiraten auch noch nebenbei, aber lasst euch davon bitte nicht stören. Das finde ich auch geil.
Das ist geil.
Dann kann ich auch mit Bratwurst und Steak vom Grill leben.
Obwohl, da muss ich dich hier schon wieder korrigieren, Markus, weil wir tatsächlich gerade, wenn wir die Hochzeit nochmal nehmen, wenn das gefordert ist, sie wollen Barbecue auf ihre Hochzeit haben, dieses Bratwurst und Steak-Thema, das geht bei mir immer so ein bisschen vorbei, weil wir machen ja natürlich, nicht natürlich, aber da kommt wieder der Anspruch, der kleine Anspruch, wir machen schon immer geile Sachen vom Grill. Also ähnlich wie wenn du es kochen würdest, nur machen wir halt geile Sachen vom Grill, weil Bratwurst und Steak.
Was sind denn geile Sachen?
Jo, kann halt jeder machen, ne? Da kannst du zumindest im vegetarischen Bereich, weil kannst du mal das Buch lesen.
Das ist dann die nächste Folge, ich lese euch aus dem
Grill. Nein, aber einfach tatsächlich ein bisschen kreativer oder sowas. Ich bin ja auch immer ein ganz großer Fan, dass wenn man grillt, dass man immer ganze Fleischteile grillt. Mhm. Also nicht das Steak, sondern einfach groß. Ich finde das für den Gast auch immer schön, wenn das runtergeschnitten wird, wenn man sich das einteilen kann und sowas. Wenn man auch ganze Fische macht und sowas, das finde ich immer schön. Und sonst kann man natürlich auch im Dessertbereich da auch immer ganz schöne Sachen machen. Und sonst bin ich schon ganz ehrlich, es kommt bei uns nie 100% alles vom Grill. Ja, wir kombinieren das natürlich, weil da kommt wieder das Thema, ich bin keine Grillerin, ich bin Köchin. Das heißt, es wird natürlich kombiniert. Aber das Bratwurst- und Steak-Thema ist immer ganz lustig, weil wir Bratwurst immer dabei haben für die Kinder. Mhm. Und das Absurde daran ist immer, dass immer die Erwachsenen die ganze Bratwurst essen wollen. Und wenn man das dann betont, dass das für die Kinder ist und wenn was übrig bleibt, dürfen sie das gerne haben, dann sind da immer ganz viele total gepisst. Und dann denke ich immer, wow, eigentlich musst du dir diesen Rieseneck gar nicht geben, sondern das nächste Mal nimmst du einfach 250 Bratwürste mit oder ist das Ding gegessen. Deutschen sind auch, happy.
Ja, richtig, genau, eine deutsche Bratwurst. Ne? Ja. Wurst und Brot landet in Deutschland.
Markus, kann ich denn während so einem Podcast auch eine Zigarette rauchen?
Ja, du darfst alles. Du bist die Herrin im Haus. Du darfst alles.
Das Schöne ist nämlich, wenn man in so einer Baustelle sitzt, dann kann man tatsächlich in so einer Küche einfach rauchen. Und ich habe gestern meine erste Zigarette in einer Gastronomieküche geraucht, und zwar hier drin, weil wir haben ja Baustelle.
Ja, ist ja noch nicht,
muss man noch sagen,
noch nicht eingeweiht.
Wir haben hier kein Foto, jeder hat... sonst würde man das ja nicht machen, aber... Falls jemand mal noch eine Zigarette in der Gastronomieküche rauchen will, kann er noch 4 Tage vorbeikommen.
Wagenburg in Stuttgart. Ja. Aber das ist schon... Ich glaube auch, dass wir den Kids viel zu wenig, oder auch unsere Gäste, den Kids viel zu wenig zutrauen. Ich meine, wir gehen immer davon aus, es müssen irgendwie, keine Ahnung, Chicken Wings sein oder irgend so ein Rotz. Und dann kriegt man das ja ganz oft mit, dass die Kinder eigentlich total bevormundet werden, weil die doch schon sehr offen sind und auch Spaß haben an sowas. Und dann kommt Mutti wieder und sagt, ja,
Pornos. Nee, ist der nicht. Das ist tatsächlich ein Riesenthema, mit dem ich mich auch sehr oft beschäftigen muss. Wir hatten letztens auch ein Catering, die eine sehr, sehr gute Essensauswahl getroffen haben, muss ich sagen. Also die Leute hatten ein gutes Bewusstsein für Essen, aber für die Kinder, dann gesagt, für die Kinder ist ja nichts dabei. Mhm. Dann hieß es Nudeln und so, und dann habe ich gesagt, das ging vor Ort nicht. Und so gesagt, ich, nee, Nudeln machen wir nicht, weil dann ist das alles da verkocht und so und bla, das ist so, machen wir nicht. Es gab tatsächlich dann vor Ort, die haben das selber organisiert für die Kinder. Ich hoffe, derjenige hört mich jetzt nicht. Einfach Würstchen, also kalte Würstchen, Tomaten und Ketchup. Und wir haben da ein Riesenbuffet aufgefahren und ich habe das nicht verstanden. Ne? Da war auch irgendwie Karottensalat dabei und Kohlrabi-Gemüse und so, wo ich mir denke, so weiß ich, also ich bin groß geworden, wir haben sowas gegessen als Kinder.
Ja, richtig.
Und ich glaube aber, das ist echt eine Erziehungsfrage. Weil wenn du deine Kinder dementsprechend entziehst, dann essen die das auch. Aber heutzutage ist das ja immer, die Kinder, die essen ja, also was die Eltern immer behaupten, die essen ja nur Nudeln.
Ja, ja, ja.
Natürlich. Und Pommes.
Ja, natürlich.
Und wenn du das als Gastronom halt da nicht anbietest, hier im Champagnerhaus wird es übrigens auch keine Fritteuse geben, wir bieten keine Pommes an. Tragödie.
Ja,
aber habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber ich habe das wirklich sehr viel Erziehungssache einfach.
Ja, natürlich. Ich meine, dein Ernährungswesen kriegst du ja aus deinem Elternhaus und aus deinem Familienhaus. Und wenn du dann nur irgendwelchen Quatsch kriegst, ich meine, wie geil. Also jetzt gerade Karottensalat, ne? Ich liebe Karottensalat. Schön, Zitrone, geil. Ich bin auch ein Rosinenfan. Mhm. Schön Rosine rein. Geiler, fresher. Boah. Ja, das ist großartig.
Ja. Nee, aber das ist tatsächlich wirklich ein spannendes Thema. Ich habe ja auch mehrere Kochkurse gemacht mit Kids.
Mhm.
Und das hat immer funktioniert. Die haben das immer gegessen. Klar, gab es auch mal ein paar Kinder, die ein bisschen rumgenölt haben und sowas, aber das ist immer so, wenn der Gruppenchef mal das Zepter in die Hand nimmt und sagt, das finde ich lecker, dann essen die anderen das auch mal alle. Aber das funktioniert, ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie du das denen vermittelst, ne?
Ja, klar.
So, ja.
Definitiv.
Aber wir wollen uns jetzt nicht lange über Kinder beschäftigen.
Doch, ich habe eins noch. Und
das echt,
ja? Ja, die Denkweise. Es gibt eine Frau, die für einen Radiosender in Berlin unglaublich gute Texte schreibt. Also sie schreibt echt richtig schöne Texte. Mhm. Und letztens hat sie so als Zusammenschluss zu dem Ganzen einfach geschrieben, das kennt ja auch jeder, du sitzt irgendwo im Zug oder in einem Flugzeug und es gibt auch immer mindestens 5 Leute, sobald dieses Kind schreit, verdrehen die Augen. Weil dieses Kind halt schreit und ja, ich fand es ganz schön.
Ihr hört es leider sehr oft mit dazu.
Ja, und da fand ich ganz cool, diese Denkweise einfach zu sagen, hey, denk mal zurück, was mit dem Kind passiert, wenn das mal 50 ist, ob es dann auch die Augen verdreht, weil es von dem Kind genervt ist, was schreit. Und die Denkweise fand ich ganz cool, so irgendwie so, hey, ne, smooth, du warst auch irgendwann mal vielleicht ein schreiendes Kind oder auch nicht, aber bleibt mal entspannt. Also ich finde das immer ganz schlimm im Zug oder so, wenn die alle, das Kind schreit, lass es doch schreien. Du hast auch geschrien in deinen verfickten 2 Jahren, als du in die Bilder geschickt
hast. Das ist ja, nein, wie gesagt, das ist ja normal. Nur wenn man zum Beispiel in so einem Flieger eingesperrt ist und man hat das große Glück halt, dass ein Kind 8 Stunden durchschreit, dann,
ja gut, das
ist, was dann ist das unangenehm, ja.
Dann kommt es in die Suppe. Was 8 Stunden schreit, kommt in die Suppe.
Ja. Nein, aber ja. Ja, wir waren alle mal so, wir haben alle geschrien, wir haben uns alle auf den Boden gelegt, von daher, wir haben alle eine kleine Revolution, ja. Die Teenies heutzutage rebellieren nur nicht mehr.
Nö.
Wir waren alle ganz still.
Ja, stimmt, die gehen ja auch nicht mehr raus, die schreiben sich ja mehr, als was sie sich unterhalten. Aber gut, aber du als Frau, das ist doch auch ein täglicher Kampf, sich beweisen zu müssen in der Gastronomie und...
Nein.
Nee?
Nein. Da kann ich tatsächlich, also ich kann inzwischen sagen, nein, das ist schon, als ich meine Ausbildung als Köchin damals angefangen habe, das war ein harter Weg, weil auch nach, also ich muss sagen, also nach der Ausbildung als Kommi war es noch ein härterer Weg, bei der Ausbildung ist man irgendwie nur klein und ich war ja damals 15 und so, das heißt, da hast du ja schon noch ein bisschen Welpenschutz, obwohl ich sagen muss, dass, da wurde ich schon noch sehr hart irgendwie rangenommen und danach, es ist schon so, dass auch ich doppelt so hart auf den Tisch schlagen musste wie meine männlichen Kollegen, dass ich den Respekt gekriegt habe, weil es war schon so, als Frau hast du in der Küche nichts verloren. Dann war ganz oft jede Festanstellung, jede Stelle, wo ich hatte, der Klassiker halt, da wurden erstmal Wetten abgeschlossen, wer sie als erstes ins Bett kriegt. Ne? Dann war es immer, ja, die kriegt das nicht hin. Dann hatte ich Kollegen, die haben mir nicht geholfen, irgendwie den 50-Liter-Topf vom Herd zu heben. So immer, das musst du schon alleine packen und sowas. Du denkst halt, aber fick dich. Ne? Also das ist schon ein harter, ich sage, es ist ein harter Weg. Da muss man sich freikämpfen und ich finde das auch wichtig, dass man als Frau nicht die Rolle des Mannes einnimmt. Das machen ganz, ganz viele, dass sie dann Kerle werden, sage ich jetzt mal. Ich finde, das muss nicht sein, weil Männer sind Männer und Frauen sind Frauen und wir sind körperlich anders gebaut und so weiter und so fort. Ne? Aber man kämpft sich da frei und ich habe mich da frei gekämpft und ich muss sagen, ich habe heutzutage diese Probleme gar nicht mehr. Ich muss auch sagen, alle Gastro-Kollegen, die ich habe und sowas, die respektieren mich alle. da gibt es überhaupt keine Probleme, mit dem Personal gibt es auch keine Probleme, aber ich glaube, das ist dieser kleine Knackpunkt, ich bin halt auch Chef geworden und ich wollte schon immer sehr früh Chef werden.
Okay.
Und wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, irgendeinen so Pisser vor mir habe, der sagt, ich bin hier Koch und ich habe hier die dicksten Eier und ich mache hier eine riesen Welle und du bist eine Frau, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, ja, tschüss. Weißt du?
Ja, das ist der Luxus, dann Chef zu sein.
Dann geht derjenige einfach. Ja. Und ich muss auch sagen, wenn ich das mitkriege, auch untereinander des Personals, wenn ich da, ich sag jetzt mal, so ein dominantes Arschloch drunter habe, das kann der beste Koch oder der beste Kellner der Welt sein, dann geht der. Das ist mir vollkommen egal, aber das ist halt vielleicht der kleine Vorteil. Ich sag jetzt mal, wenn du in Festanstellung bist, du musst dich halt frei kämpfen, ne? Finde ich. Du musst da deine Frau stehen und du musst da auf den Tisch hauen und du musst den Männern schon auch sagen, wo es lang geht und du darfst dir wenig gefallen lassen und dann respektieren die dich aber auch und dann hast du oft auch die geilsten Kollegen und das beste Team. Nur der Weg dahin ist nicht fair, das muss man ganz klar sagen, der ist nicht fair. Allerdings gibt es auch ganz, ganz viele Jungs in der Küche. Ich hatte einen Ausbildungskollegen, dem ging es, glaube ich, schlechter wie mir, muss ich sagen. Also der wurde härter gemobbt, der wurde mehr fertig gemacht, der wurde mehr, ich sag jetzt mal, sexuell angefasst wie ich. Ne? von daher weiß ich immer nicht, ob das, ich glaube, das Thema betrifft in der Gastronomie nicht nur die Frauen, sondern das Thema betrifft allgemein die Gastronomie mit dem Miteinander. Also es kann ja auch nicht sein, dass du deinen Auszubildenden die ganze Zeit an die Eier packst, weil du das lustig findest. Gibt aber einen Arschloch Gastronomen, die finden das lustig. Kann vielleicht aber auch sein, dass der das nicht lustig findet.
Ja, aber ich glaube, die sterben ja auch langsam aus.
Gott sei Dank.
Wir sind ja fast ein Alter. Schön wäre es nochmal so eine 20. Egal. ja, aber ich glaube, dass so diese Geschichten, die glaube ich jeder von uns kennt, so von früher, ob das jetzt die heiße Pfanne ist oder ob das der Kochlöffel ist oder keine Ahnung. Ich glaube, das gibt es heute schon nicht mehr, weil da ist das schon alles...
Das gibt es nicht mehr so krass und das ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass es das nicht mehr gibt.
Wir haben da bin ich anders.
Findest du ehrlich?
Ja, also weil ich mag keine körperliche Züchtigung.
Oh,
aber ich vergleiche es mal beispielsweise, ich glaube, das Buch von Anthony Bourdain, Geständnisse eines Küchenchefs, kennt, glaube ich, jeder.
Jo.
Und ich glaube, jeder hat dieses Buch oder feiert es ja heute noch. Gott hab ihn selig, ist ja von uns gegangen, vor ein paar Wochen, der Gute. Aber ich glaube, jeder feiert das deswegen, weil wir uns sicherlich waren Sachen überspitzt in der Darstellung, aber jeder von uns in der Küche findet sich wieder. Und ich glaube, wir sind im Moment auf dem Weg, dass genau das irgendwie verloren geht, so diese Assi-Geschichten. Es geht nicht um körperliche Züchtigung, da bin ich auch kein Fan.
Also meinst du, dass sie jetzt verweichen oder was?
Schon.
Meinst du?
Definitiv. Guck dir die doch alle, das ist wie im Fußball, guck dir doch mal so die neue Generation an. Ich meine, ich darf jetzt nichts gegen Tattoos sagen, ich trage selber viel bunte Haut, weil es im Alter einfach schöner aussieht, hoffe ich zumindest.
Wir treffen uns wieder.
Ja, aber guck dir das doch mal an. Ich meine, so ganz ehrlich, so richtige Kerle, die sterben doch aus.
Ja, das auf jeden Fall. Aber also, ich finde, das darf man schon auch ein bisschen berichtigen. Also ich habe tatsächlich auch meine Mutter mal gefragt, ob das eigentlich schon immer so war, dass die Männer zwar immer groß und stark sind, aber letztendlich eigentlich oft nicht alle, Gott sei Dank, keine Eier in der Hose haben und die Frauen manchmal mehr Eier in der Hose haben wie der Mann. Ich habe gesagt, ist das nur heutzutage so ein Problem oder ist das schon immer so gewesen? Ja. Meine Mutter sagt, das ist schon immer ein Problem gewesen. nein, aber das will ich nicht sagen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass diese neue Generation Küchenchef inzwischen kommt und auch da ist und diese alten, ich sage immer, diese alten Militärköche mal langsam vom Herd weg sterben, weil ich sage immer, du musst den Stall schon im Griff haben. Das heißt, du musst auch mal eine Ansage machen.
Ich find, du brauchst
wichtig, das ist ganz wichtig. Und die Leute, die müssen auch gewisse Dinge, glaube ich, auch mal erlebt haben, dass sie in der Gastronomie überleben.
Genau.
Aber so wie früher, die sind halt auch mit, nicht so, aber mit dran schuld, dass wir halt keinen Nachwuchs haben, weil der Nachwuchs heutzutage, dem wirfst du einmal eine Pfanne hinterher.
Ja gut, dann ist der weg.
Dann ist
das ist ganz klar.
Papa verklagt dich halt
auch. Ja, das kommt vielleicht auch noch mit
und ich finde es auch, aber ich finde es auch nicht menschlich.
Nee, darum, also
welchen
es geht
Job
mir auch,
ist denn das?
Nein, es geht mir auch nicht, nicht falsch verstehen, es geht mir nicht um diese körperliche Züchtigung oder irgendjemand eine heiße Pfanne auf den Handrücken zu stellen oder sowas Schönes. Aber halt eben genau das, ich meine, das Bild von Köchinnen und Köchen ist durch diese ganze Medienlandschaft eigentlich aus meiner Sicht unglaublich verweichlich.
Da gebe ich dir recht.
Ne? Und
da
ich meine, das sehen wir seit Jahren, dass man irgendwie, wenn ich als junger Mensch mir überlege, ich werde Koch, Für mich ist Kochen ein Beruf, das kannst du nicht einfach machen. Das sagt dir dein kleines Männchen schon ganz, ganz zeitig, wo du noch gar nicht weißt, dass es dieses kleine Männchen gibt. Ja. Sagt dir dieses Männchen, du wirst Koch. Du gehst in die Gastronomie und wirst Köchin oder Koch. Ja.
Aber ich sage auch immer, es gibt Leute, die kommen auf die Welt und die haben dieses Gastroblut und es gibt Leute, die kommen auf die Welt und die haben es einfach nicht.
Genau. Aber dann ist das Problem, dann sehen die, die es nicht haben im Fernsehen, auch guck mal hier.
Toll,
das ist guck mal,
toll.
Und dann kannst du
ja kein prominent werden und Rockstar werden. Und
durch die Gegend reisen.
Ey, total toll.
Genau.
Und dann kommen die in die Realität und denken, ah, jetzt breche ich meine Ausbildung doch lieber ab, weil das habe ich mir anders vorgestellt.
Und deswegen finde ich zumindest, man kann das ja abschwächen, aber wenn ich kann immer nur von mir sprechen, aber wenn ich die Hoheit in der Küche hätte, in meiner Küche, die erste Woche, erstens mal müssten eh alle ein Praktikum bei mir machen. Mhm. Ich würde keinen in die Lehre nehmen, der nicht vorher 14 Tage bei mir Praktikum gemacht hat.
Ja, okay, also bei Ausbildung macht das Sinn, wenn du jetzt natürlich
mal ausgelernt hast. Und in diesen 14 Tagen hat er, übertrieben gesagt, die Hölle auf Erden. Mit seinen 16 oder mit seinen 18 Jahren, der kriegt es richtig fett. Der muss leiden. Weil ich der Überzeugung bin, wenn der diese 14 Tage durchsteht und dann immer noch nach den 14 Tagen zu mir sagt, boah, Koch ist ein geiler Beruf, das ist zwar stressig und das ist laut und jetzt muss ich hier abends echt mal was schicken und ich muss auch vielleicht 2 Stunden lang Stumpfkartoffeln schälen, die Hassarbeit oder Salat putzen oder so ein Dreck, den ja keiner von uns gerne macht. Aber es gehört dazu. Für mich, ich möchte ihm halt einfach in den 14 Tagen meine ehrliche Sichtweise und meine ehrliche Welt in der Küche zeigen, weil ich der Überzeugung bin, wenn er diese 14 Tage durchsteht oder sie, dann hat er da auch Bock drauf. Dann hält er auch durch. Weil ich bin ganz ehrlich, ich arbeite ungern für den Mülleimer. Und wenn der dann irgendwie selbst nach einem Jahr oder nach anderthalb oder lassen nach 2 der Azubi, die Azubine sich denkt so, oh, jetzt ist aber zu anstrengend. Ich meine, das ist genauso wie, ich wäre in meiner Schulzeit oder danach nie auf die Idee gekommen, neudeutschen Sabbatical zu machen. Ich war jetzt 10 Jahre in der Schule, ich brauche erstmal eine Auszeit, um mich zu finden. Du hast dein ganzes verdammtes Leben Zeit, dich zu finden.
Aber meinst du nicht, dass das ein allgemeines Problem ist, einfach mit
unseren
abhängigen Generationen? Also das ist ja auch ein Problem, also nicht nur in der Gastronomie, sondern in allen Ausbildungsberufen, dass die ja keinen Nachwuchs haben. Weil die Kids alle, denen gesagt wird, du musst Abitur machen, die machen alle Abi. Das besteht auch inzwischen jeder. Da machen die ein Jahr Auszeit. Sie müssen sich ja finden. Und dann hängen die alle auf den Unis ab. Und nach der Uni machen sie nochmal ein bisschen Auszeit, weil sie müssen sich erfinden.
Ja, ja.
Das ist aber, glaube ich, heutzutage, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß immer nicht, kommt das von den Eltern, kommt das von der Politik, kommt das aus den Schulen? Ich weiß das immer nicht. Ich muss sagen, zu meiner Zeit war das nicht so krass, weil du ja auch, ich sag's mal, mit einem schlechten Abschluss und auch mit einer Ausbildung ja unfassbar viel erreichen kannst im Leben. Aber, jo, die hängen halt immer alle so.
Ja, es ist ja auch, es ist ja auch eine andere Zeit heute. Ich meine, in unserer Zeit musstest du halt durch deine Erfahrung rausfinden oder durch deine Erlebnisse rausfinden, was passt mir, was passt mir nicht, was kann ich machen, was kann ich nicht. Und heute kriegst du ja, dadurch ist es ja eine andere Zeit, so viele Einflüsse von außen, Facebook, Instagram, tralala. Und du siehst ich habe letztens einen schönen Bericht gelesen, wo es darum ging, dass ja theoretisch alle professionellen Instagrammer Millionäre sind und total zufrieden, weil du siehst nur die schöne Welt. Und genauso ist es doch in der Küche auch. Du siehst nicht, dass irgendjemand mal 10 Stunden knechtet und noch einen LKW beladen muss, weil du hast neben deinem à la carte noch ein Catering und du musst dann noch hinfahren. Nee. Du siehst immer nur bunte, schöne Teller.
Das ist tatsächlich so. Das wird dir nicht aufgezeigt. Nee. Aber ich muss sagen, ich bin da nicht ganz bei dir, dass man die so richtig hart rannehmen muss und so. Da bin ich nicht ganz bei dir. Ich finde, man muss ihnen schon das aufzeigen, wie dieser Beruf ist und was da alles dazugehört. Und das... ich sage ja auch immer, irgendwie 70% unseres Berufes sind auch oft einfach nicht kochen, sondern das ist Putzen, das ist Logistik, das ist alles, was dazugehört. Ne?
Genau.
Das muss man denen auf jeden Fall klar machen, dass es eben nicht nur darum geht, kreativ zu sein und was Geiles zu kochen und das auf den Teller zu bringen, sondern da gehört ganz, ganz viel anderes auch dazu, was vielleicht nicht so spaßig ist. Da gebe ich dir recht, aber die Frage ist halt immer, wie setze ich das um? Wie kriege ich das in die Köpfe? Weißt du, ich meine irgendwie. Und ich weiß nicht, ich habe da mit ganz, ganz vielen Gastronomen sehr, sehr viele Gespräche auch in den letzten Jahren gehabt. Gerade mit dem Nachwuchs, auch mit dem Personal und so. Und dann auch immer diese Erwartungshaltung von ganz vielen immer noch. Ja, die müssen halt 12 Stunden am Tag arbeiten. Nein, müssen die nicht. Nee, wenn du mit deinem Betrieb nicht in der Lage bist, deinem Mitarbeiter ein Umfeld zu schaffen, dass der gut und fair arbeiten kann, dann musst du vielleicht mal was an deinem Betrieb durchdenken, ja, dass da vielleicht was nicht richtig ist. Aber diese Denkweise haben immer noch ganz, ganz viele. Ne? Dieses, die müssen ja knechten und das ist cool, ja, und das ist ja voll geil, nachher auch nach Feierabend sich zusammenzusitzen und sich zu brüsten und zu sagen, wow, da habe ich 16 Stunden gearbeitet und heute und diesen Monat hatte ich 78 Stunden und was. Und dann denke ich mir, was ist bei euch nicht richtig? Also das ist geil, das ist lustig, ich habe das früher auch gemacht, aber irgendwann mal musst du auch mal checken. Ja,
richtig.
Hast du heutzutage noch Bock, 12 bis 16 Stunden jeden Tag zu arbeiten? Ich hab's nicht, bin ich ganz ehrlich.
Ich auch nicht, aber ich habe...
Wenn das sein muss, mache ich das, aber... Genau.
Ich meine, ich bin auch kein...
Und dann kriegst du aber ja auch nur 8 bezahlt in den meisten Betrieben.
Richtig, also, genau. Das ist ja, genau. Das ist ja der Luxus, dann, muss ich ehrlich sagen, den ich habe. Das, meine, ich gucke nicht auf die Stunden, weil mir mein Job auch Spaß macht.
Ja.
Und weil ich auch die Freiheiten habe, sowas wie heute, das ist privat, aber es hat auch irgendwie was geschäftlich zu tun, weil ich halt in der Nähe bin und das halt auch in Absprache mit allen verbinden kann. Und ich glaube, dieses sich dafür abfeiern, dass du irgendwie so 12, 16 Stunden und noch mehr und oder ich hatte letztens auch einen Kollegen, der hat tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit 3 Monate Überstunden aufgehäuft. Wo ich mir dann denke so, der Laden hat aber nicht mal ein halbes Jahr auf. Wie kannst du bitte, ich meine, 3 Monate Überstunden, das musst du ja erstmal schaffen. Und auf der anderen Seite, klar, kann ich den dann auch verstehen, weil er halt sagt, du, ich bin ausgebrannt, ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
Weil klar, ich meine, wir alle haben irgendwie ja auch das Bedürfnis nach Privatleben und auch nach Erlebnissen in unserem Privatleben und da gebe ich dir wiederum recht und das ist, glaube ich, auch ein Umdenken, was sehr, sehr langsam bei uns stattfindet, weil bis jetzt war es immer in der Gastronomie geil zu sagen, boah, hier wieder 200 Essen geschickt und 12 Stunden in der Küche, bam, 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 dich halt dafür aufzuopfern.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das, was so langsam anfängt, so dieses Umdenken zu sagen, du als Küchenchef oder du als Herrin des Champatius, das ist ja dein Herzblut.
Das ist ein geiler Satz übrigens. Herrin des Champatius.
Ja. Ja, und für dich ist das dein Herzblut, das ist dein Wohnzimmer, dein Zuhause. Und dann fällt dir auch nicht mehr auf, wenn es 12 oder 16 Stunden sind. Aber dein Personal fällt es auf, weil... Da bin ich auch der Überzeugung, dass wir viel mehr drüber nachdenken müssen, was kann ich noch alles bieten an einem Luxus.
Ja.
Da geht es auch, glaube ich, nicht darum, zahle ich dem 5 Euro mehr oder nicht, sondern eher um so Sachen, dann kriegt der einen Tag extra frei. Oder wenn der halt irgendwie mal noch eine Woche mehr Urlaub will, dann, mein Gott, wenn er sich's verdient hat, das muss man halt irgendwie abschätzen können. Aber wenn er halt echt ein geiler Typ ist und wenn ich mich immer auf den verlassen kann, der scheiß drauf, dann schenkt ihm diese verfickte Woche Urlaub. Weil dann freut er sich. Oder wie ich es heute auch hatten bei einem Kollegen, der hat sich darüber gefreut, dass er für einen Freizeitpark von einem Kollegen von mir Eintrittskarten bekommen hat. Und meinte gleich, ja, und meine Kids total happy und Mensch, das ist ja auch, ne, geben und nehmen, großzügig, super, keine Ahnung. Und ich sag so, schön. Aber du als Chef falsch gedacht, warum gibst du diese verfickten Karten, die du geschenkt bekommen hast, warum gibst du die nicht weiter an dein Personal? Weil so wie sich deine Kinder freuen oder so wie du dich freust, weil du weißt, was die Karte da kostet, so freuen sich deine Angestellten auch. Und ich meine, es war nicht nur eine Karte, es waren mehr. Ja. Und das finde ich dann halt so dieses Ego-Denken, so, ne, das muss sich halt aus meiner Sicht ändern, dass du mehr als, wie du schon vorhin sagst,
man
als
Team denkst. Ja, man muss tatsächlich auch als Chef von dem großen Kuchen auch einfach mehrere Stücke abgeben.
Ja.
an das Personal, weil in guten Laden kannst du, vor allem finde ich in der Gastronomie, Gastronomie ist ja ein Teamsport einfach,
ja.
Da funktioniert, der Alleingang funktioniert in der Gastro nicht. Da musst du als Chef, finde ich, aber auch mitdenken und da musst du deinem Team auch einfach mal Zucker geben und denen auch was gönnen und auch bereit sein zu sagen, da verzichte ich als Chef jetzt und gebe das lieber denen. Weil ich glaube auch, dass du dadurch A, ein besseres Team bekommst und B, auch loyalere Leute hast, die auch lange vielleicht für dich arbeiten.
Ja.
Wenn du aber immer nur sagst, meins, und ihr macht mal euren Job und dann bezahle ich euch und das ist alles gut, ja, weil dazu müssen wir doch zu viel Extraleistung in der Gastronomie von unserem Personal erwarten. Ne?
Ja.
Also, Nee. Ich finde das tatsächlich immer ganz, ganz schwer. Also ich bin tatsächlich daraus, klar, wenn es mal Tage gibt, wo man halt lange arbeiten muss, das ist so, das wird sich das in der Gastronomie auch nicht ändern.
Das
aber das als Voraussetzung zu sehen, finde ich im Jahr 2018 falsch.
Nicht, das stimmt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das stimmt definitiv.
Ja. Ja. Und da muss ich auch sagen, irgendwie jeder Gastronom, der das möchte, dann mach's. Aber dann weiß ich nicht. Mach eine Pommesbude auf, dann kannst du dich selber als Chef da jeden Tag 16 Stunden reinstellen. Aber erwarte nicht, dass das jemand anders mit einem Lächeln für dich erledigt. Also.
Ja. Ja, man muss es ja auch vorleben. Das ist es ja auch irgendwie. Man, wenn du selber keinen Bock hast, das ist, merke ich halt auch immer. Klar, du hast als Geschäftsführer von einem Laden halt auch irgendwie tausend andere Sachen im Kopf. Aber ich finde immer, der größte Fehler ist, das deinem Personal zu zeigen. Ja, dass du irgendwie, keine Ahnung, gerade Stress hast, weil, was weiß ich, der Mietvertrag in den nächsten Monaten ausläuft und der Vermieter hat sich irgendwie zickig. Das hat bei deinem Personal, finde ich, nichts zu suchen, weil das ist ein Päckchen, was die nicht tragen brauchen, das ist deins. Du musst gucken, dass alle irgendwie ein geiles, also aus meiner Sicht ein geiles Umfeld haben, dass die halt auch Bock haben zu arbeiten. Und der Rest klärt sich dann irgendwie von alleine.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ich finde schon auch, also natürlich geht es immer ganz, ganz viel natürlich um Umsatz und um Geld. Das kann ich verstehen. Dafür bin ich lange genug selbstständig. Die finanzielle Angstkralle, ne, die hat jeder immer mal wieder im Nacken. Aber ich finde, ganz oft muss man da auch einfach umdenken. Ne? Also warum muss ich einen Mittagstisch anbieten, weiß ich nicht, für 7,50 Euro und habe danach eine Nullnummer? Warum schließe ich meinen Laden nicht einfach mittags dann, wenn das ich daran eh kein Geld verdiene und das Personal arbeitet dann halt abends in einer normalen Schicht und nicht in der Durchschicht?
Ja.
Aber es gibt so viele, die da so... Die machen das einfach, weil das musst du halt machen oder sonstiges oder die können nicht rechnen oder was auch immer, wo ich mal denke, was soll denn die Scheiße?
Nicht durchdacht. Ich habe heute zum Beispiel ein Beispiel, da hat die Holunder-Limonade groß angepriesen, 0,5, 4 Euro gekostet. Mhm. Und dann gucke ich mich so um und da stand ein Riesenplakat, Flammkuchen, so in der klassischen Flammkuchengröße, und ein 0,5 Getränk für 7,90 Euro. Und dann denke ich mir so, ich habe jetzt aber 4 Euro nur für mein Getränk bezahlt und der andere hat für ein bisschen mehr noch was zu essen. Das irgendwie erschließt mich dann nicht ganz, weil ne, der Flammkuchen kostet ja auch mehr als die 2 Euro und ein paar zerquetschte. Mhm. Also weiß ich nicht, warum man dann Sachen verhökern muss.
Das weiß ich auch nicht, aber da kommen wir tatsächlich so zum nächsten Thema, dass wir Gastronomen in der Zukunft, vor allem also die Kleingastronomie, ich rede jetzt nicht von der Hotellobby oder sonstiges, die Kleingastronomie kann nur überleben, wenn sie alle an einem Strang ziehen und das bedeutet auch den Gast zu erziehen und das bedeutet auch dem Gast klarzumachen, dass gewisse Preise angemessen sind und die müssen die bezahlen. Das Problem ist nur, es funktioniert halt nicht, weil... ja, jeder weiß das auch. Es ist nicht wie im Handwerk, sondern Gastronomie kann halt jeder machen. Gehst aufs Amt, beantragst das, kriegst einen Gewerbeschein, kriegst eine Konzession. Herzlichen Glückwunsch. Und dann hast du halt jemanden nebendran hocken, der verkauft das Essen halt irgendwie für 5 Euro, was eigentlich 15 kosten sollte. Das ist ein harter Kampf. Das funktioniert aber eigentlich nur, wenn da alle an einem Strang ziehen, weil das Ding ist, wenn es gewisse Preise gibt, die ja tatsächlich gerechtfertigt sind auch, dann zahlen die Leute das auch. Und auch die Deutschen bezahlen das irgendwann mal.
Du musst es, genau.
Aber du musst sie erziehen. Das funktioniert aber nicht, wenn jeder Dolly und eben diesen Preiskampf immer macht und hier und das und das und das. Und, weiß ich nicht, finde ich ganz schwer. Ich habe das zum Beispiel auch, ich habe ganz, ganz viele, wir hatten letztens mal eine Diskussion, ob das Gäste oder Kunden sind, ne? Wo ich auch sage, ja, also Gäste, die im Laden sind, das sind Gäste, aber wenn ich jemandem Angebote schicke und sowas, dann ist das auch ein Kunde, weiß ich. Also. Da hatten wir das auch. Ich habe ganz oft Anfragen von Leuten, die wollen, weiß ich nicht, ne, ihre Taufe, ihren Geburtstag, ihre Hochzeit, was auch immer. Die fragen dann an. Ich frage immer inzwischen, was für Preisvorstellungen sie haben. Ich sage jetzt mal, zu 90% kommt immer, ach, das wissen wir ja gar nicht. Und man sagt, nein, ey, wenn du feierst, weißt du ganz genau, wie viel Kohle du in deinem Geldbeutel hast oder nicht.
Ja.
Und dann kommt das aber ganz oft, dann kriegen die so ein Proforma-Angebot. Und dann kommt auch, echt, also wir haben dann wirklich nur 12 Euro pro Kopf. Und dann sage ich immer, ja, dann tut mir das wahnsinnig leid, aber
kriegst
das
du raus,
da kriegst du gar nichts von uns. Einfach gar nichts, nichts, nada, niente. Und dann sind die oft immer, ja, aber wenn ich irgendwo zum Essen gehe oder sowas, dann kriege ich ja da auch meine Kehlspätzle für 12 Euro. Und dann sage ich, ja, dann gehen Sie doch dahin. Ne? Dann suchen Sie sich doch ein Restaurant, was 200 Sitzplätze haben, buchen Ihre Kehlspätzle für 12 Euro, machen Sie das. aber wir im Catering, wir haben eine gewisse Qualität und so weiter und so fort. Machen wir nicht.
Ja, das ist so. Ja auch so ein bisschen der Honig.
Und das ist aber ganz, ganz oft so. Das ist ganz, ganz oft so. Ganz oft schicke ich auch gar keine Angebote mehr raus, wenn ich ehrlich bin, weil manchmal spürt man das schon immer so. Oder es gibt so Firmen auch, oh Gott, das ist großartig, das diskutieren wir immer gerne beim Feierabend auch. Es gibt so viele Firmen, wirklich ganz privat, das sind so Firmen, die schicken dir eine Anfrage für ein Firmen-Event von einem Essensbudget von 5 Euro. Ja. Und da möchte ich mal gerne, dass du diesen Link zu McDonald's schickst. Ich getraue mich nur nicht.
Selbst da kriegst du jetzt 5 Euro, doch, ja, schon.
Aber ich reagiere immer gar nicht. Und dann frage ich immer, vielleicht sollte man doch reagieren und den Leuten mal klar machen, warst du mal, zumindest in Stuttgart, warst du mal ein Döner und hast versucht, was für 5 Euro zu essen?
Nee.
Funktioniert?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Geht? Ist aber sehr wenig, was du dafür bekommst. Also ganz wenig. Ja. Ganz wenig. Also, aber ich getraue mich das nicht, den Leuten immer so ein bisschen zurückzuschreiben.
Nee, man muss auch, das ist glaube ich auch so dieses, man muss da sich auch selber klar sein und auch so viel Eier in der Hose haben, zu sagen, ey, darunter mache ich es nicht. Fertig.
Ja.
Weil es gibt genauso ja auch viele Konsumenten, wenn man es so nehmen möchte, die ja auch bereit sind, wenn du es denen erklärst. Und genau da sind wir so bei dem Punkt. Ich meine, ich finde, man müsste viel mehr den Gästen erklären, warum man was macht, warum man sich für den Weg entscheidet, warum man genau diesen Preis aufrufen muss. Mhm. Weil zum Schluss weiß es doch jeder, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, zu Hause wird auch alles teurer. Jedes Jahr wird Wasser teurer, jedes Jahr wird Strom teurer, all möglicher Schnickschnack, das stört es auch keinen. Und zum Schluss, und das finde ich immer ganz witzig, weil ich glaube, da findet sich auch jeder wieder, mit uns wird zum Schluss immer diskutiert. Aber wenn der Blumenmogel für die Hochzeit seinen Floristengedöns da aufruft, dann ja, alles klar, kriegt er.
Ja.
Der Musikonkel, egal ob der jetzt an der Klampe klampft oder, keine Ahnung, die Dose auspackt, kriegt er. Der kriegt seine 5.000 Euro für den Abend, weil der macht Mucke. Zum Schluss sind wir aber die Leidtragenden, weil lustigerweise werden wir dafür angezählt, wenn das Blumensteck scheiße ist.
Ja, wenn die Musik scheiße ist.
Genau, wenn die Musik
das scheiße. Wichtigste, wo die Leute letztendlich immer drüber reden, ist über das Essen.
Genau.
Bei der Hochzeit war das Essen total toll, oder? Bei der Hochzeit war das Essen total mies.
Ja, ja, ja. Und die Stimmung war scheiße, weil die Musik, ach. Ja. Und dann hast du wieder das Problem, dass du ja als Gastgeber quasi fungierst und auch als Abprallschutz, wie auch immer, und alles abkriegst. Unsinn. Ja. Nee. Und das finde ich halt doof irgendwie.
Ja. Aber ja, aber das ist teilweise ganz absurd. Den einzigsten Menschen tatsächlich, wo ich es tatsächlich, da habe ich den Moment in der Hose, den ich das immer erkläre, sind Leute, die anfragen und sagen, sie möchten gerne alles in Bio-Qualität. Das ist an sich ja ne, gar kein Problem.
Ja.
Kann man machen. Kostet halt dementsprechend. Die meisten Leute ziehen dann zurück, verstehen den Preis nicht und den Preis erkläre ich dann aber auch immer.
Ja.
Und dann sage ich immer, wie viele Personen sind sie zu Hause? Sie ernähren sich Bio, okay, was kostet sie ihr Einkaufswagen, wenn er voll ist? Ah, okay, sie sind 6 Personen, dann rechnen sie es doch jetzt mal hoch auf 100, dann wissen sie auch, warum wir auf diesen Preis kommen. Ah, also das erkläre ich dann tatsächlich, weil das ist mir dann schon irgendwie wichtig, weil ich mir denke, Leute...
Ich zocke euch ja nicht ab.
Ja. Ja, abgefahren. Hast du noch einen Punkt auf deiner Liste?
Ich habe noch ganz viele Punkte.
Oh Gott, dann lass uns mal zum nächsten.
Ganz viele Punkte. Ich erinnere auch nur noch mal an das Safe-Hort. Natürlich habe ich noch ganz viele Punkte. Wie kommt man denn drauf, sich in einem Catering selbstständig zu machen?
Ich glaube, das ist ganz einfach zu erklären. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ja hauptsächlich als Freelancer unterwegs. Das heißt im Catering-Bereich für große Caterer. Fand das auch hochinteressant, habe da auch ganz, ganz viel mitgenommen. Ist wirklich so. Also mal irgendwie für 1.500 Leute ein 5-Gang-Menü auf wirklich sehr, sehr hoher Qualität zu schicken, diese Tricks dahinter und so, fand ich geil. Wie man das einfach wirklich auch einfach gestalten kann, dass das nachher ein geiles Ergebnis ist auf diese Masse. Das hat mich sehr fasziniert und ich kann da irgendwie, ich muss sagen, Catering, das macht mir immer Spaß, weil das ist, ganz vielen Leuten macht das immer nicht Spaß, weil sie immer sagen, boah, da buckelt man ewig viel und dann bringt man das dahin und dann ist das ein paar Stunden und dann muss die ganze Scheiße wieder zurückbauen. Aber ich finde das immer so geil, aus dem Nichts was Geiles zu erschaffen. Und ganz, ganz viele Leute, der Trend geht ja auch hin, ganz viele Leute wollen ja privat feiern, die wollen was Individuelles haben und im Catering kannst du ja alles individuell machen, ne? Du kannst die Leute auf einer Wiese feiern lassen, auf was auch immer. Und das finde ich so das Geile dran, ich komme wohin und da gibt es gar nichts, keine Infrastruktur, kein nichts und wir machen da aber was Geiles für den Gast drauf. Das finde ich so, das hat mich so gefuchst.
Angespornt.
Angespornt, ja.
Auf der grünen Wiese zu grillen.
Ja, oder auch zu kochen, Markus, zu kochen.
Entschuldigung. Da war ja was. Wenn du für dich selber kochst, kochst du überhaupt für dich selber?
Ja. Ja, das Gleiche wurde ich übrigens lustigerweise vor ein paar Stunden auch gefragt, okay, vom SWR. Und ja, letztendlich habe ich eigentlich gesagt, dass ich meistens mich bekochen lasse. Also ich muss schon sagen, das Geld, was ich als Gastronom verdiene, gebe ich auch gerne in der Gastronomie wieder aus. Also ich gehe sehr, sehr viel essen. Ich koche zu Hause. Das habe ich früher, als ich in Festanstellung war, nicht gemacht. Da war ich so der Klassiker, eine Fertigpizza und sonstiges, wenn man keinen Bock hat. Ich koche wieder gerne zu Hause, ich koche auch gerne für Freunde, allerdings immer zu selten. Aber ich koche zu Hause immer einfach.
Das heißt?
Ich verwirkliche mich da jetzt nicht oder sowas.
Na gut, das macht ja keiner.
Nein.
Also zu Hause ist ja nicht das
nein, da. Also ich habe das auch irgendwann mal perfektioniert, als es noch keinen Netflix und Amazon Prime gab. Um 20 Uhr anfangen zu kochen und um 20.15 Uhr das Essen fertig zu hatten, dass man vor dem Fernseher sich den Spielfilm angucken konnte.
Ja. Wir haben einen Special Gast, der nur zuhört. Deswegen die Tür gerade.
Ist die Stunde schon vorbei?
Nee, alles gut.
Achso, ich wollte gerade sagen, Penis.
Du hast es gesagt, eigentlich. Ja.
Du kannst mir doch eine Frage stellen und dann betone ich den Penis und ganz normal.
Ja, eigentlich, wenn wir den Regularien von Chef Secrets treu bleiben wollen, dann wäre quasi jetzt Schluss. Aber ich habe so unglaublich viele Fragen, die ich noch irgendwie offen habe oder keine Ahnung.
Okay, dann machen wir ab jetzt Ja-Nein-Fragen draus.
Ja-Nein-Fragen, das kann ich, das auch kein Problem. Das kann ich auch. Schon mal im Schwimmbad eingebrochen?
Ja. Gut. Mehrfach in der Jugend.
Ehrlich?
Ja, klar, da waren wir mal nackt baden und mein bester Freund, wohlgemerkt, der bis heute mir heil geblieben ist, der war komischerweise immer tauchen in dem Moment. In mir im Mädelzimmer.
Ja, Zufall. Ja, okay. Ja. Eher ein Kopf- oder Bauchgefühl?
Bauch, immer Bauch. Ich muss sagen, geschäftlich sehr kopfmäßig, aber geschäftlich und privat groß. Bauch ist bei mir so eine Scheißgeschichte.
Ja. Glas leer oder halb voll?
Können wir ganz voll sagen? Immer ganz voll?
Immer am besten.
Da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, worum ich... Letztens wurde ich gefragt, du Mora, da hat so ein neues Café aufgemacht im Osten. Können wir da hingehen? 19 Uhr, sage ich. Hey, gar kein Problem, aber sag mal, ich habe mir das angeguckt, kann das sein, da gibt es keinen Alkohol? Moment, ich rufe dich gleich an, wenn ich da bin. Nee, gibt's da nicht, sage ich. Ja, da müssen wir halt woanders hingehen. Von daher über das Glas ganz voll.
Hat Mora eine Morgenroutine?
Ja.
Möchtest du die auch verraten?
Ja, klar. Die ist eigentlich ganz einfach. Also der Wecker klingelt, dann klingelt er nochmal.
Ah, die Snooze-Nummer.
Mhm. Und dann starre ich immer gerne sehr lange auf die Decke an. Das ist, glaube ich, so meine erste Routine. Okay. Andere Leute stehen auf und kochen sich einen Kaffee. Ich schaffe es meistens nicht mehr, Kaffee zu kochen, weil ich starre lange genug einfach die Decke an. Ich finde es sehr gemütlich. Das ist meine Morgenroutine. Aber ich kaufe dann gerne einen Kaffee, trotz Kaffeemaschine zu Hause, nebendran beim Bäcker. Man könnte ja auch halt zu Hause
machen, ja,
aber... Dazu steigt ja, lang genug die
Zeit. Ich wollte gerade sagen, viel Zeit dann. Warum Stuttgart?
Das ist tatsächlich, ich bin hier in der Gegend geboren. Ich bin hier auch die ersten 7 Jahre auf so einem Dorf bei Stuttgart groß geworden. Dann sind meine Eltern ja damals weggezogen und ich bin mit 18 hierher gekommen. Und das, ich glaube, das war schon einerseits ein bisschen, weil ich ja so ein bisschen Wurzeln hier hatte, wo hier keiner mehr gewohnt hat. Und dann war das ganz einfach, weil mit meinem Ausbildungsbetrieb damals, wo ich gewohnt habe, unzufrieden. Ich habe mich am Bodensee beworben und in Stuttgart und bin dann nach Stuttgart gegangen. Und hier irgendwie hängen geblieben.
Dein letztes Abendmahl.
Oh, das wäre ganz einfach. Das wären auf jeden Fall Pellkartoffeln, Kräuterquark, Eiersalat, Thunfischsalat, viel Käse, ich liebe Käse, und kalte Butter dazu. Also wie eine Brotzeit, nur mit Kartoffeln. Und dann würde ich sterben.
Dann ist alles.
Ja, dann trinke ich noch einen Pilz dazu und dann würde ich sterben.
Wenn du ein Schild um den Hals hättest, bedenke, es kann jeder lesen und du musst es 24 Stunden tragen. Was stände auf dem Schild von Mora Fütterer?
Penis?
Das war sie, die erste Folge nach der Sommerpause. Wir hoffen, oder ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wie immer gilt natürlich, liked uns, kommentiert uns, wenn ihr einen Koch oder eine Köchin habt, die ihr gern hören wollt, schreibt uns das gern. Ansonsten hören wir uns in den nächsten Wochen, denn die nächste Sendung ist